Nehmt doch bitte eure Bibeln und schlagt das 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums auf. Und die Betrachtung dieser Geschichte, der zwei Söhne und des liebenden Vaters, ist so aussagekräftig und so tief, dass sie auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Und oberflächlich betrachtet geht viel davon verloren. Denn diese Geschichte wurde vor 2000 Jahren geschrieben in einer anderen Kultur. Wir leben 2000 Jahre später in einer westlichen Kultur. Und wir verstehen sehr wenig von den Empfindsamkeiten, die kulturellen Einblicke und die Einstellung, die die Menschen damals hatten. Und wir brauchen deshalb ein paar Erläuterungen dazu. Wenn ihr euch also wundert, warum es nur so kurze Zeit braucht, diesen Text eigentlich zu lesen, dann aber wir für die Erklärung so viel Zeit brauchen, dann hat das damit zu tun, dass wir Schwierigkeiten haben mit diesen kulturellen Unterschieden und wir müssen das erklären, um diese Lücken zu füllen. Die Geschichte selbst ist in drei sich überschneidende Teile unterteilt. Der erste Teil ist über den jüngeren Sohn, der zweite Teil über den Vater und der dritte über den älteren Sohn. Die Geschichte ist dramatisch und spitzt sich im Verlauf zu. Jeder der drei Teile überschneidet sich. Während wir den jüngeren Sohn betrachten, betrachten wir auch den Vater. Und während wir den Vater betrachten, gibt es Überschneidung mit dem älteren Sohn. Und so versuchen wir, die Teile abzugrenzen und die Geschichte dennoch irgendwie ungehindert fließen zu lassen. Letztes Mal haben wir uns mit dem ersten Teil befasst, die Verse 11 bis 16 über den jüngeren Sohn. Und wir haben das in zwei Teile aufgeteilt, beginnend mit einer schändlichen Forderung, Vers 11. Jesus sagte, ein Mensch hatte zwei Söhne. Von Anfang an ist es also eine Geschichte zweier Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihm das Gut. Und das war eine empörende, eine schändliche Forderung, die dem Wunsch gleichkam, der Vater möge tot sein, weil es üblich und erst dann für einen Sohn akzeptabel war, sein Erbe zu empfangen, nachdem der Vater gestorben war. Der Sohn sagt deshalb quasi, ich wünschte, du wärest tot. Ich will das, was mir zusteht, und ich will es jetzt. Das ist einem ihrem Wesen nach schändliche Forderung. Und sie erlaubte ihm nicht nur eine schändliche Forderung vorzubringen, sondern auch eine schändliche Rebellion zu begehen. Heißt es, und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen. Das bedeutet, er verwandelte alles in Cash, in Bargeld und reiste in ein fremdes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Später in der Geschichte erfahren wir, dass er sich unter anderem auf Huren eingelassen hatte. Er verschleudert sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Als er dann alles ausgegeben hatte, ereilte dieses Land eine große Hungersnot. Er begann am Hungertuch zu nagen. Also ging er und hängte sich an einen Bürger des Landes. Er klebte sich oder kletterte sich an diesen. Und dieser sandte ihn auf seine Felder, um Schweine zu hüten. Und er hätte seinen Bauch, wie ihr wisst, gerne mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen, und niemand gab ihm sonst irgendetwas. Nun, eine schändliche Forderung führt zu einer schändlichen Rebellion. Und all das stellt, wie ich euch sagte, den ungläubigen und rebellischen, unmoralischen Sünder dar. Genau die Art von Person, mit der Jesus auch verkehrte. Die Menschen, die von der Kultur schlecht behandelt wurden, wie von der Gesellschaft verschmäht und ausgestoßen wurden. Schlechter als sie konnte man nicht sein. Dieser junge Mann stellt jemanden dar, der so tief gesunken war, wie es möglich ist. Auf dem allertiefsten Punkt in einem heidnischen Land. Er führt ein empörendes und unmoralisches Leben und hütet am Ende nicht nur Schweine, sondern isst mit diesen, er wird selbst zu einem Schwein. Schlimmer geht es nicht mehr und schließlich ist er verzweifelt und hilflos. Nun, an diesem Punkt erscheint der Vater wieder auf der Bildfläche. Zuerst ist es der Gedanke des Sohnes an den Vater und wir wechseln von einer schändlichen Forderung, einer schändlichen Rebellion zu einer beschämenden Buße. Das sehen wir in Vers 17, wo wir beginnen, über den Vater zu sprechen. Vers 17. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters. Stoppen wir hier. Plötzlich kommt ihm sein Vater wieder in den Sinn. Sicherlich hatte er alles in seiner Kraft Stehende getan, um nicht an seinen Vater zu denken, während er seinen Leidenschaften nachging. Aber jetzt stand er mit nichts da, verzweifelt war er, in Hungersnot, vor Hunger sterbend. Und er kommt zur Vernunft. Er kommt zur Vernunft. Er führt ein Selbstgespräch. Und in seinem Selbstgespräch sagt er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Und hier beginnt wahre Buße. Sie beginnt mit einer ganz genauen Einschätzung unserer eigenen Person und unseres eigenen Zustandes. Heute ist es wirklich wichtig, für den Verlorenen, für den verschwenderischen oder ungläubigen Ausgestoßenen zu einer ehrlichen Selbsteinschätzung seiner eigenen Situation zu kommen. Er weiß, dass er sich in einer Situation befindet, aus der er mit eigenen Mitteln nicht mehr herauskommen kann. Er weiß, dass er vor Hunger stirbt und niemand ihm etwas geben wird. Und er verliert den Kampf mit den Schweinen um das Essen dort, um das Fressen, muss man sagen. Es ist das Ende. Alle Buße beginnt mit einer ehrlichen Einschätzung des eigenen elenden Zustandes, der Hilflosigkeit, der mangelnden Ressourcen und des bevorstehenden Todes. Und so denkt er an seinen Vater und daran, wie viele Tagelöhner seines Vaters Brot im Überfluss haben, während er vor Hunger stirbt. Das sagt viel über den Vater. Hier erfahren wir langsam etwas über den Vater. Und ich möchte euch ein wenig darüber erzählen, was es bedeutete, ein Tagelöhner zu sein, ein Mistios. Ein Tagelöhner war eine Arbeitskraft für einen Tag. Manchmal sieht man sie an einer Ecke herumstehen. Bei uns in einigen Gebieten gibt es das auch, aber in Kalifornien, erinnere ich mich, standen diese Leute ständig an den Ecken, besonders die aus dem mexikanischen Raum stammenden, standen dort und warteten darauf, dass jemand vorbeikommt und ihnen eine Arbeit für den Tag gibt. Selbst in unserer Gesellschaft findet das noch statt, in der ganzen Welt. Tagelöhner stehen in der Hierarchie ganz unten. Sie sind im Prinzip die Armen, die arbeitswilligen Armen, die arbeiten müssen. In jener Zeit, in biblischen Zeiten, wer arm war, musste arbeiten. Tagelöhner hofften, jemand würde vorbeikommen und sie für den Tag einfach nur anstellen. Sie waren fast immer unqualifiziert, obwohl manche von ihnen vielleicht sich bestimmte Fähigkeiten angeeignet hatten und dafür angestellt wurden. Aber meistens waren sie unqualifizierte Arbeitskräfte, die verfügbar waren, um bei der Ernte zu helfen und einfach vorübergehende Arbeiten zu erledigen. Auf diese Weise verdienten sie sich etwas Geld zum Überleben. Der Sohn erinnert sich hier daran, dass sein Vater ihnen mehr als genug zahlte. Und das bedeutet, dass der Vater der beiden Söhne sehr großzügig war. Er erinnert sich daran, dass sein Vater ihnen in der Regel mehr gab, als sie allgemein zum Überleben brauchten. Sein Vater war liebevoll, sein Vater war gut, sein Vater war freundlich, sein Vater war großzügig. Tagelöhner wurden sogar durch das Gesetz des Alten Testaments geschützt. In 3. Mose, Kapitel 19, Vers 13 lesen wir davon, der Lohn des Tagelöhners soll nicht über Nacht bei dir bleiben bis zum Morgen, heißt es dort. Wenn man jemanden anstellte, um Arbeit zu verrichten und diese Arbeit seine Lebensgrundlage darstellt und das Geld ihn und seine Familie unterstützt, müsst ihr ihn am selben Tag bezahlen, an dem er die Arbeit verrichtet. Nun, der Vater war ein Mann, der nicht nur das tat, was im Gesetz gefordert war, sondern er tat noch mehr. Und daran denkt der Sohn. Und es ist sehr wichtig, dass sein Vater kein strenger Mann war, kein gleichgültiger Mann. Sein Vater ist freundlich und großzügig und gut und er kennt seinen Vater gut genug, um zu wissen, dass er ein barmherziger Mann ist, dass er ein großzügiger Mann ist, dass er ein vergebender Mann ist. Er weiß all das. Warum? Weil er das miterlebte, als er noch zu Hause war. Er kennt niemanden anderen, der so ist wie der Vater. Und er weiß nicht, wo er sonst hingehen soll. Nun, und vielleicht wendet jetzt jemand ein, Moment mal. Ich meine, er würde doch erwarten, dass sein Vater, nachdem er im Dorf durch eine solche Forderung von so einem undankbaren und lasterhaften Sohn so vollkommen blamiert und entehrt wurde, sich schämen würde, dass es ihm peinlich wäre und er sich entehrt fühlen würde. Und zwar so sehr, dass es den Sohn davon abhalten würde, je zu ihm zurückzukehren. Ja, aber er kennt seinen Vater besser. Er weiß, dass sein Vater nicht rachsüchtig ist. Er weiß, dass sein Vater barmherzig und großzügig ist. Tagelöhner waren übrigens keine Sklaven. Sklaven lebten in der Familie und erhielten nicht unbedingt einen Lohn. In der Regel wurden sie einfach unterstützt. Sie gehörten zum Haushalt. Wer also ein Sklave war, arbeitete in einer Familie und erhielt von dieser Nahrung und Unterkunft. Die Familie kümmerte sich um alle Bedürfnisse der Sklaven. Vielleicht erhielt der ein oder andere ein kleines Taschengeld für frei verfügbare Dinge, aber Tagelöhner standen in der Hierarchie unter den Sklaven. Sie hatten niemanden, der sich kontinuierlich um sie kümmerte. Sie waren auf sich alleine gestellt, niedriger ging es nicht. Aber sie erhielten einen Lohn und dieser Lohn unterlag dem Ermessen des Mannes, der sie anstellte. Nun erinnert ihr euch, als Jesus im Matthäus-Evangelium die Geschichte über den Mann erzählt, der zum Markt ging und nach einigen Erntehelfern suchte? Mit Sicherheit. Zuerst fanden sie Helfer um 6 Uhr, dann einige um 9 Uhr, andere um 12 Uhr und um 3 Uhr oder dann sogar noch um 17 Uhr. Sie nahmen sie mit hinaus und die Arbeiter verhandelten nicht darüber, welchen Lohn sie erhalten würden. Erinnert ihr euch? Diejenigen, die um 6, 9, 12 und 15 oder sogar um 17 Uhr kamen, erhielten alle was? Einen Denar. Sie erhielten alle denselben Lohn. Und das lag an der Großzügigkeit des Mannes, der sie anstellte. Sie waren in keiner Position zu verhandeln, Tagelöhner konnten das nicht. Sie nahmen, was sie bekommen konnten, um zu überleben. Aber das hier war ein großzügiger Vater. Alle Menschen, die Jesus diese Geschichte erzählen hörten, hätten all das im Hinterkopf gehabt, was ich euch hier sage, aber ich muss euch das erklären, weil uns ist das fremd. Der Sohn ist bereit, zu diesem Mann zurückzukehren, den er als barmherzig und großzügig und mitfühlend und freundlich kennt. Er ist jetzt bereit, weil er keine Alternative mehr hat. Er kann nirgendwo anders hingehen. Er kann sich lediglich selbst erniedrigen, seiner Schande ins Auge sehen und seine schreckliche Sünde und seine Blamage zugeben. Geh zurück und versuche, mit dieser selben Barmherzigkeit, demselben Erbarmen und derselben Freundlichkeit behandelt zu werden. Mit dem er weiß, dass sein Vater arme Menschen behandeln würde. Und vielleicht, wenn er lange genug arbeitet, kann er sich vielleicht zurückverdienen, was er verloren hat, und es seiner Familie zurückerstatten und sich dann mit seinem Vater aussöhnen. Er denkt so, wie die Menschen in Israel es taten, denn Jesus wollte, dass er so dachte. Sie hätten es alle verstanden, sie hätten alle gesagt, ja, wenn er wirklich bußfertig ist, wird er zurückgehen, er wird zu seinem Vater zurückkehren. Er wird seine Sünde bekennen und Buße tun, er wird gedemütigt, er wird erniedrigt, er wird verschmäht werden, er wird der Schande preisgegeben werden. Und das ist nur fair und gerecht und richtig wegen dem, was er seinem Vater angetan hat. Das ist sehr schwerwiegend. In einer Kultur der Ehre und Schande, es war sehr wichtig, die Ehre des Vaters zu schützen. Und das ist es, was er tun muss. Und er muss zurückgehen. Und dann muss er von diesem Vater aufgrund seiner Arbeit, die er verrichtet, Gnade und Vergebung empfangen. Er muss Wiedergutmachung leisten. Nun, bis zu diesem Punkt in dieser Geschichte stimmen die Zuhörer noch überein. Sie waren natürlich entsetzt darüber, was der junge Mann tat. Sie hätten ihn als einen absoluten Outlaw, einen Ausgestoßenen gesehen. Und wenn es irgendeine Hoffnung gab, zurückzukommen, müsste er zurückkommen, Gnade und Vergebung empfangen und Arbeit verrichten, um sich seine Versöhnung zu verdienen. Nun, er ist bereit. Dieser junge Mann ist gebrochen. Er ist alleine, er ist traurig, er ist bußfertig, er kann nirgendwo hingehen und er glaubt an seinen Vater. Das ist das Bild eines Menschen, dessen Buße ihn zur Errettung führt, weil wir hier nicht nur Buße sehen, sondern auch Glaube an seinen Vater. Er vertraut auf die Güte, auf das Mitgefühl, die Großzügigkeit und die Barmherzigkeit seines Vaters. Leute, Buße ist mit Glauben verbunden. Er weiß, was für eine Art von Mensch sein Vater ist und trotz der schrecklichen Art und Weise, wie er seinen Vater gelästert hat, ihn entehrt und beschämt hat, trotz der schrecklichen Weise, in der er seinen Vater behandelt und sein eigenes Leben geführt hat, weiß er jetzt, auf den Tiefpunkt angekommen, dass sein Vater ein versöhnlicher Mann ist. Er ist reumütig, er vertraut darauf, zurückzugehen und Vergebung zu erhalten und alle erforderlichen Werke zu verrichten, um Wiedergutmachung zu leisten und sich auszusöhnen. Vers 18 formuliert seine Gedanken. Ich werde hier nicht bleiben und sterben. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Hier ist mein Plan. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Das ist alles gut. Die Pharisäer und Schriftgelehrten würden sagen, das ist genau das, was er tun muss. Aber ganz genau. Das ist ein vernünftiger Ansatz, Junge. Er kam zur Vernunft, führte ein kleines Selbstgespräch und begriff, dass er nirgendwo anders hingehen konnte als nach Hause. Er begriff etwas über die Güte seines Vaters. Er ist bereit, sich der Barmherzigkeit seines Vaters zu unterwerfen, nachdem er Buße für seine Sünden getan hatte. Er wird zurückgehen und tun, was er tun muss, indem er zum Tagelöhner wird. Auf dem untersten Rang der Hierarchie, das ist natürlich gesellschaftlich betrachtet, keine Intimität mit seinem Vater, nicht einmal ein Sklave im Haus und erst recht nicht ein Sohn. Er hat kein Recht, nach Hause zu gehen, kein Recht darauf, die Ressourcen der Familie weiter zu schmälern. Er wird einfach arbeiten, wie jeder andere auch arbeitet. Er ist bereit. Sein logischer Ansatz setzt dann seinen Willen in Bewegung und so funktioniert Buße. Erstens kommt der Sünder zu sich, kommt zur Vernunft, beginnt sich selbst ernsthaft zu betrachten und zu bewerten, wo er steht und worauf er zusteuert, nämlich auf den unvermeidlichen Tod und Zerstörung, auf ewige Verdammnis. Und der Sünder sagt, ich kann nicht mehr in diese Richtung gehen. Ich kann nicht mehr. Ich kann mich nur einem zuwenden. Und das ist der Vater, den ich verspottet und entehrt habe. Ich muss zu ihm zurückkehren. Ich muss zurückgehen, meine Schande und die volle Verantwortung für meine Sünde tragen. Ich muss mich seiner Gnade, Vergebung und seiner Liebe anvertrauen. Und ich muss ihm sagen, dass ich bereit bin zu arbeiten, zu tun, was auch immer ich tun muss, um meinen Weg zurück zu verdienen. Nun, jeder hätte das verstanden, oder? Zumindest in der Kultur. Es ist sehr demütigend, es ist sehr, sehr peinlich, sehr beschämend. Aber er sagt, ich werde es tun. Und hört nur einmal, wie streng er sich selbst anklagt. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Gegen den Himmel ist in Wirklichkeit Eston Uranon. Ich habe bis in den Himmel gesündigt. Es könnte so gut sein, dass er damit meint, seine Sünde stapelten sich bis in den Himmel hoch. Und das könnte eine Reflexion von Esra 9, Vers 6 sein, wo es heißt, mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott, denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Er hält nicht zurück. Er ist wahrlich reumütig, er verleugnet sich voll und ganz. Das ist wahre Buße. Er sagt, mein Leben war eine echte Katastrophe. Ich bin mit dem Tod konfrontiert und der Einzige, der daran schuld ist, bin ich selbst. Ich habe rebelliert, ich war ungehorsam, ich habe mein Leben vergeudet, ich habe meinen Vater entehrt. Meine Sünden sind so vielzählig, dass sie bis zu Gott hinaufreichen. Das ist wahre Buße. Nichts zurückzuhalten. Keine Ausreden. Keine Schuldzuweisung an irgendjemanden außer sich selbst. Und so sind wahre Buße im Verbund mit Vertrauen auf die Liebe und Vergebung des Vaters erste Schritte, um den Sünder wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Er muss zurückgehen, um sich von seiner Sünde zu retten. Leer, entfremdet, auf dem Weg zur eigenen Zerstörung. Nun, jeder Sünder, der Buße tut, wird zunächst sehr deutlich seines eigenen Zustandes überführt. Verzweifelt, leer, auf dem Weg zum ewigen Tod. Jeder Sünder, der zurückkommt, übernimmt volle Verantwortung für die Sünde und sieht sie als einen Verstoß, der bis in den Himmel aufsteigt. Jeder Sünder, der zurückkommt, richtet seinen Weg darauf aus, dass Gott zu ihm zurückkommt. Und die Juden hätten an dieser Stelle verstanden, dass jemand, der zurückkommt, von Gott akzeptiert wird, wenn man die entsprechenden Werke verrichtet. Das haben die Juden so gesehen. Er hatte keine Rechte, hatte sie alle aufgegeben, als er seinen Teil des Vermögens nahm und es in Bargeld umsetzte und diese vergeudete. Er hatte keine Rechte und er war nicht würdig. Es wird nie wieder einen Sohn geben. Das ist zumindest seine Ansicht. Ich bin es nicht länger wert, dein Sohn genannt zu werden, heißt es dort. Mache mich einfach zu einem deiner Tagelöhner. Gib mir einfach einen Job und im Laufe der Jahre, die das dauert, werde ich genügend arbeiten, um alles zurückzuverdienen, was ich verloren habe. Ich habe keine Rechte, sagt er. Ich habe keine Privilegien. Ich mache keine Ansprüche geltend. Ich erwarte nicht, dass du mich zu irgendeinem Zeitpunkt zu meinen Bedingungen zurücknimmst. Denk daran, er ist tot. Es gab eine Zeremonie, als er ging, eine Beerdigung. Deshalb bezieht der Vater sich zweimal auf ihn als den Sohn, der tot war. Ich erwarte nicht, im Haus zu leben, sagt er. Ich werde niemals der Sohn sein. Ich erwarte nicht mal ein Sklave zu sein. Ich erwarte nicht einmal eine Beziehung mit dir, Vater. Ich will nur arbeiten und meinen Weg zurückverdienen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Wisst ihr, hier steckt echter Glaube in Gott und echte Buße drin. Das kommt von Herzen. Und jene Pharisäer und Sadduzäer würden an dieser Stelle applaudieren. Sie würden denken, ja, so ist richtig. Das ist es, was er tun muss. Und bis hier stimmen sie im Großen und Ganzen mit der Geschichte überein. Ja, sie mochten die Geschichte am Anfang nicht, weil die Entehrung des Vaters ihnen missfiel. Sie waren entsetzt, als der junge Mann wegging und sein Leben auf diese Weise führte und noch entsetzter, als er bei den Schweinen landete, die natürlich für die Juden als vollkommen unrein galten. Aber seitdem fanden sie Gefallen an dem Gedanken, dass er zur Vernunft kommt und zurückgehen will. Und sie wussten, dass es keine sofortige Aussöhnung gibt. So funktioniert das nicht. Er ist reumütig und vertraut auf seinen Vater, aber er muss sich den Weg zurück verdienen. Das ist die Theologie der Pharisäer in ihrer unverfälschten Form, zusammen mit jeder anderen Religion auf dieser Welt. Er kommt zurück und sagt, ich akzeptiere meine Strafe, ich akzeptiere den Ausschluss von der Gemeinschaft der Familie, ich akzeptiere den Distanz zu meinem Vater, ich werde die Erniedrigung einfacher Arbeit erdulden und ich werde die Schmerzen harter Arbeit auf Jahre hinaus akzeptieren, nur um das zu erarbeiten, was ich euch schulde und werde wiedergutmachen, was ich verloren habe. Ich werde meinen Weg zurück erarbeiten, bis eine Versöhnung wieder möglich ist. Oh, er ist voller Bedauern für die Vergangenheit. Er ist voller Schmerzen in der Gegenwart und er sieht noch mehr Schmerzen in der Zukunft entgegen, während er sich über Jahre hinweg seinen Weg zurückverdient. Jeder würde das verstehen, jeder würde das glauben, weil das die Art und Weise war, wie es ihrer Meinung nach geschehen musste. Nun, das Funkeln des Goldes in jedem fernen Land ist jetzt vergangen. Die freizügige Lebensweise ist zu einer schrecklichen, vernichtenden Knechtschaft geworden. Alle seine Träume sind Albträume, alle Vergnügen und Vergnügungen sind Schmerzen, aller Spaß ist Trauer, alle Selbsterfüllung ist Selbstentzug. Die Party ist für immer vorbei. Das Gelächter ist erstummt, die Freunde sind weg, schlimmer kann es nicht mehr werden. Der Tod steht ihm vor den Augen. Er kann nirgendwo sonst hingehen. Nun, das bedeutet jetzt nicht, dass jeder Sünder, der Buße tut, so tief sinkt. Darum geht es hier nicht. Nicht jeder Sünder sinkt so tief, nicht jeder Sünder ist so erbärmlich, nicht jeder Sünder gibt sein Geld für Huren aus. Darum geht es nicht. Hier geht es darum, dass wir wissen sollen, was sein Vater mit einem Sünder machen wird, der so verdorben ist, wie es nur geht. Denn wenn er denjenigen, der so verdorben wie möglich ist, mit Barmherzigkeit behandelt, dann gibt es Hoffnung für jene, die nicht so verdorben sind. Aber der Fall muss extrem sein, um das Argument zu verdeutlichen. Er ist bereit, demütig vor seinen Vater zu treten. Er ist bereit, seine Sünde ohne Ausrede zu bekennen. Er ist bereit, jedes erforderliche Werk zu verrichten, damit er zurückkommen kann. Erinnert uns an den Menschen aus der Geschichte aus Matthäus Kapitel 18, der Geld veruntreut hat, erinnert ihr euch? Und der zu seinem Herrscher sagte, lass mich arbeiten, ich werde alles zurückverdienen. Genau da ist er, an diesem Punkt steht er jetzt auch. Und das war und ist typisch. Das ist die typisch religiöse Art, auch von heute. Menschen wollen sich irgendwas zurückverdienen. Ihr kommt durch eure Werke in Gottes Familie. Er dachte an einen entehrten Vater und fühlte sich schlecht. Seine Gedanken waren auf den Horror seiner eigenen Sünde gerichtet und er fühlte sich einfach nur schlecht. Und er war bereit zu tun, was von ihm verlangt wurde, um Wiedergutmachung zu leisten. Das hier, meine Lieben, ist ein Beispiel wahrer Buße, ohne Wenn und Aber. Und so führt die beschämende Buße zum vierten Punkt im Fluss des Ereignisses, ein beschämender Empfang. Ein beschämender Empfang. Und es mag in sich ein wenig verwirrend sich anhören, aber ihr werdet es in einem Moment sehen. Erstens eine schändliche Forderung, eine schändliche Rebellion, eine beschämende Buße und ein beschämender Empfang. Und das ist erstaunlich, das ist paradox und es ist schockierend. Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und er rief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Nun, an dieser Stelle kippten die Pharisäer und Schriftgelehrten aus ihren Latschen, wenn sie noch welche anhatten bis zu diesem Zeitpunkt. Das ging weit über ihre Empfindsamkeiten hinaus. Nach ihrer Einschätzung ist das sogar ein beschämender Empfang. Es fängt einfach damit an, dass wir lesen, er macht sich auf und ging zu seinem Vater. Der Sünder ist bereit, der Schande ins Auge zu sehen, die er verdient. Er will Wiedergutmachung, er will einen neuen Anfang, er braucht seinen Vater, er braucht die Ressourcen seines Vaters und sein Vater kann ihm das Leben geben statt des Todes. Er hat Hoffnung auf die Güte und die Freundlichkeit und die Vergebung seines Vaters. Er ist wahrlich bußfertig, er will nicht einmal ein Sklave sein, er ist bereit, als Tagelöhner zu arbeiten, um Geld zu verdienen und um sich einen Weg zurückzuarbeiten. Er will nichts, was er nicht verdient. Und er wird arbeiten, um es zu verdienen. Das ist es mehr oder weniger, was die Menschen empfinden. Und so empfanden auch die Juden. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesus zuhörten, ebenso wie jeder andere zu dieser Zeit, der die Geschichte hörte, würde sagen, ja, so ist es genau richtig. Zurückkommen, arbeiten, zurückzuverdienen und eine langsame Wiedergutmachung. Und wisst ihr was? Wenn er zu seinem Vater kommt, wüssten sie, was der Vater tun würde. Erstens wäre der Vater nicht verfügbar. Er war entehrt worden, sein Respekt in der Dorfgemeinde war angeschlagen, er war durch solch einen empörenden und rebellischen Sohn beschämt worden und hatte auf gewisse Weise auch Schande über sich selbst gebracht, indem er es zugelassen hatte. Und hier kommt der Sohn mit einer weiteren empörenden Forderung, nachdem die Familie seinetwegen bereits einen großen Teil ihres Vermögens eingebüßt hatte. Die Juden würden also erwarten, wie im Nahen Osten damals und in manchen Orten vielleicht auch heute noch üblich, dass der Vater sich weigern würde, den Sohn zu treffen. Der Vater würde dafür sorgen, dass er vor dem Tor des Hauses tagelang irgendwo im Dorf sitzt, wo er den Blicken der Öffentlichkeit ausgesetzt ist. Niemand würde ihn aufnehmen, sodass die ganze Stadt ihn mit Hohn und Spott überschütten würde, sodass die ganze Stadt Vergeltung an ihm üben würde, die er für die Art und Weise verdiente, wie er seinen Vater entehrt hatte. Schmach und Beschimpfung und Verleumdung gegen ihn. Und die Menschen verspotteten ihn und spuckten ihn unter Umständen sogar an. Und der Sohn, der würde all das erwarten. Er würde es erwarten. Er wusste, dass es kommen könnte und er würde dort sitzen und es über sich ergehen lassen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten würden erwarten, dass er im Zuge der Wiedergutmachung gerechterweise vor allen Menschen der Schande ausgesetzt werden müsste, wegen der Schande, die er über seinen Vater gebracht hatte. Und wenn sein Vater ihn nach einer gewissen Zeit dann doch zu sich hineinließe, wäre es ein sehr, sehr kühler Empfang. Und man würde von ihm erwarten, dass er sich tief beugt und die Füße des Vaters küsst. Und dann würde der Vater ihm mit einem gewissen Maß an Gleichgültigkeit sagen, welche Arbeit er zu verrichten hätte und wie lange er arbeiten müsste, um zu beweisen, dass seine Buße auch echt war. Und wenn er so lange arbeitete, wie es nötig war und alle Entschädigung und jede Wiedergutmachung leistete und seine Schulden in vollem Umfang zurückzahlte, könnte es möglicherweise eine Versöhnung geben, aber nur dann. Das lehrten alle Rabbiner. Alle Rabbiner lehrten, dass Buße ein Werk war, das ein Mensch verrichtete, um Gottes Gunst zu verdienen, wenn diesem Menschen seine Sünde leid tat. Das war ihr Verständnis. Die eigene Sünde tut einem leid. Man wollte die Verbindung zu Gott wiederherstellen und deshalb arbeitete man. Und man verdiente sich somit die Gunst Gottes, indem man Wiedergutmachung leistete. Jeder wusste, dass es so ablief. Das ganze Dorf würde ihn selbst, nachdem er ihn lange genug mit Hohn und Spott überschüttet hatte, mit einem gewissen Maß an würde arbeiten lassen. Aber das ist es nicht, was hier geschah. Schaut einmal in den Text. Es ist nicht, was hier geschieht. Was hier geschah, konnte in Wirklichkeit nur als beschämend beschrieben werden. Als er noch in weiter Ferne war, sah sein Vater ihn und hatte Erbarmen mit ihm und rannte ihm entgegen, umarmte ihn und küsste ihn. Das müssen wir jetzt einmal ein wenig auseinanderpflücken. Als er noch fern war, er hatte den Eingang zum Dorf noch nicht erreicht, war auf irgendeiner staubigen Straße vor der Stadt, es war hellichter Tag, es muss hellichter Tag sein. Der Vater sieht nämlich in die Ferne, sein Vater sieht ihn und das weist darauf hin, dass es hellichter Tag war. Jeder würde das wissen. Der Vater sucht ihn. Aufgrund dieser Aussage hätten sie angenommen, dass er oft und viel gesucht hätte, dass er wusste, dass die Art von Leben, auf die sein Sohn zusteuerte, auf diese Weise enden würde und dass er hoffte, er würde es überleben, damit er zurückkommen würde. Der Vater litt. Insgeheime Schmerzen und litt aus Liebe, ganz allein in seinem Herzen. Und er suchte und suchte und suchte, suchte nach seinem Sohn. Ja, es ist hellichter Tag, es muss in der Geschichte hellichter Tag sein, denn er sieht ihn von Weitem kommen. Die Stadt ist voller Leute, die Stadt ist voll, es ist viel los, es ist Trubel, überall sind Frauen und Kinder und ältere Menschen und jeder, der nicht draußen auf den Feldern ist, ist in der Stadt. Das bedeutet, es ist ein Ort, an dem viel los ist. Und der Vater sucht. Warum sucht er ihn? Ganz einfach. Er will seinen Sohn erreichen, bevor sein Sohn das Dorf erreicht. Er will nicht nur den ersten Schritt zur Versöhnung tun, wie es der Hirte tat, als er das Schaf fand, und die Frau, als sie die Münze fand. Er will die Versöhnung nicht nur auf den Weg bringen. Und hört mal genau zu hier. Er will zu seinem Sohn gelangen, bevor sein Sohn ins Dorf kommt. Warum? Er will ihn vor Schande beschützen. Er will ihn vor der Schmach und der Beschimpfung und Verunglimpfung schützen. Er will die Schande und die Beschimpfung seines Sohnes auf sich selbst laden. Es kümmert ihn nicht, wenn die Leute sagen, was macht er? Was macht er dort? Dieser Mann, der entehrt wurde, entehrt sich jetzt selbst, indem er diesen verdorbenen Jungen umarmt. Aber er will den Sohn vor der Schmach, den Beschimpfungen, den höhnischen Bemerkungen, die zu erwarten waren, die gerecht waren, die Teil der Kultur waren und erwartet wurden, er will ihn davor schützen. Und wie macht er das? Wie schützt er den Jungen? Er sieht ihn, lesen wir, während er noch in der weiten Ferne war vom Dorf. Und er fühlte Mitleid. Er hatte nicht nur Erbarmen für seine vergangene Sünde, nicht nur Erbarmen für seinen gegenwärtigen Dreck. Er war nämlich immer noch in Lumpen gekleidet und roch wie ein Schwein. Sondern er hatte auch Erbarmen für das, was noch vor ihm stand. Und das Wort Erbarmen, splagnizomai, kommt von der Wurzel Eingeweide oder Darm, Unterleib. Er empfand ein Gefühl der Übelkeit im Magen, als er den Jungen sah und wusste, dass er auf einem Weg war, an dessen Ende ihn entfesselte Schmach erwartete. Und deshalb, so lesen wir, rannte er. Und jetzt muss ich euch etwas sagen, Leute. Adlige im Nahen Osten rennen nicht. Das ist einfach sehr wichtig zu wissen. Das Wort lief oder rannte ist hier buchstäblich auch laufend. Dramon. Im Griechischen ist dies ein technisches Wort, das das Rennen in einem Stadion bezeichnet. Er sprintete. Das ist, was er tat. Er sprintete. Es ist fast so, als sei er ungeduldig. Er kann nicht schnell genug zu ihm kommen. Nur das Wort weist nicht auf einen Trott oder ein Schlurfen oder auf zügiges Laufen eines Menschen mittleren Alters hin. Nein, er sprintete. Und das ist unter seiner Würde, Leute. Au Backe, wenn ihr wüsstet, wie jetzt die Leute empfanden. Ich sage euch, es war schrecklich für die Leute, das anzusehen. Kenneth Bailey hat eine Studie über das Leben im Nahen Osten durchgeführt, da er dort viele Jahre gelebt hat. Er sammelte Material, das sehr aufschlussreich ist, um den Nahen Osten zu verstehen. Er schreibt Folgendes. Einer der Hauptgründe, warum ranghohe Personen des Nahen Ostens nicht rennen, besteht darin, dass sie traditionell alle lange Gewänder trugen. Das galt für Männer wie für Frauen. Niemand kann in einem langen Gewand rennen, ohne es in die Hände zu nehmen. Dabei werden die Beine entblößt, was als demütigend gilt. Eine Entblößung der Beine galt ganz eindeutig als schändlich. Die Gewänder selbst reichten bis zum Boden, damit das nicht geschah. Eine kuriose Regel für den Sabbat besagt, wenn ein Vogel am Sabbat, hört mal zu, unter euer Gewand kriecht, dürft ihr ihn nicht fangen. Es gibt also ein Problem in dieser Situation. Warum? Weil man dafür unter Umständen die Beine entblößen müsste, um diesen Vogel wieder herauszuholen. Wir lesen weiter. Die vorgeschlagene Alternative besteht darin, sehr still zu sitzen und bis zum Sonnenuntergang zu warten, bis niemand etwas sehen kann und den Vogel dann zu ergreifen. Am Sabbat konnte man das Gewand weiterhin glätten, damit es gut aussah, aber man durfte es nicht anheben. Und wenn das Gewand nicht bis zum Boden ging und man kein längeres für den Sabbat hatte, musste man den Saum auslassen, damit es auf den Boden reichte. Außerdem sollte niemand springen oder mit großen Schritten ausschreiten. Ein Fuß sollte jederzeit Bodenkontakt haben. Der Grund für diese Regel besteht darin, zu gewährleisten, dass kein Teil des Beines zu irgendeinem Zeitpunkt entblößt wird. Der Rabbiner Hista würde, während er zwischen Dornen und Disteln spazieren gehen, seine Gewänder anheben, damit sie nicht zerrissen, und musste sich dann bei seinen Anhängern für diese unakzeptable Entblößung entschuldigen. In einem anderen alten Traktat hebt Abba Hilkia seine Gewänder an, um während seiner Wanderschaft durch die Landschaft Dornen zu vermeiden. Er wird aufgefordert, diese rätselhaften Handlungen zu erläutern, die für uns so befremdlich sind. Nun, mit dem Gewand war Ehre verbunden. Priester, die Opfer darbrachten, durften ihre langen Gewänder nicht anheben, um sie von dem Blut auf dem Boden fernzuhalten, aus Furcht, ihre Beine könnten entblößt werden. Das ist solch ein zentraler Bestandteil der Kultur des Nahen Ostens, dass in arabischen Versionen der Bibel des Neuen Testaments ein absoluter Widerwille besteht, diesen Vater rennen zu lassen. In manchen syrischen Versionen, Übersetzungen, rennt der Vater, aber in den arabischen, in den älteren arabischen Übersetzungen heißt es, er sei gegangen, er habe sich präsentiert, er sei geeilt und er beeilte sich. Sie können einfach nicht niederschreiben, was dieses Wort sagt, nämlich, dass er rennt. In 1000 Jahren arabischer Übersetzung dieser Geschichte wurde so eine Vielfalt von Ausdrücken eingesetzt, fast als gäbe es eine Verschwörung, die erniedrigende Wahrheit des Textes zu vermeiden, dass er rannte. Die Erklärung für all das ist einfach. Die Tradition selbst identifizierte den Vater als Gott und Rennen in der Öffentlichkeit ist zu erniedrigend, um es einem Menschen zuzuordnen, der Gott symbolisiert. Schließlich im Jahre 1860, in der arabischen Bibel von Van Dyck, rennt der Vater. Die Arbeitsblätter der Übersetzer sind immer noch verfügbar und die ersten davon zeigen, dass er dort eilte und erst beim letzten Arbeitsblatt wechselte man dann dazu, dass er rannte. Warum rennt Gott? Warum bringt er Schande und Schmach über sich selbst, indem er sich entblößt? Das ist einfach nur schockierend. Der Grund ist, dass der Vater läuft, um die Schande auf sich zu nehmen und den Sohn davor zu schützen, die Schande selbst tragen zu müssen. Lebt die Schmach, den Spott, die Beschimpfung auf sich, damit sein Sohn sie nie ertragen muss. Und dann, als er schließlich dort ankommt, gibt es noch eine Steigerung. Er umarmte ihn, fiel ihm buchstäblich um den Hals, brach einfach in einer gewaltigen Umarmung zusammen, vergrub seinen Kopf am Nacken seines Sohnes, so übelriechend und dreckig und verlumpt, wie dieser auch war. Und jetzt erkennen wir, dass der Vater die ganze Zeit stumm gelitten hatte, während der Sohn weg war. Er hatte schweigend gelitten, den Jungen geliebt, während er weg war. Und jetzt wurde diese stille, stumme Leiden der Liebe öffentlich zur Schau gestellt. Nämlich, als er durch die Straßen läuft und Schande auf sich lädt, um seinen Sohn zu umarmen, um ihm die Schande zu ersparen. Jeder weiß, wie sehr dieser Vater diesen Sohn liebt. So sehr, dass er dessen Schande auf sich lädt, dass er jeglichen Stolz abwirft, jegliche Rechte auf jegliche Ehre aufgibt und in einer selbstentleerenden zur Schaustellung seiner Liebe bringt er Schande über sich selbst. Warum? Damit er seine Arme um diesen zurückkehrenden Sünder werfen und ihn davor beschützen kann, von irgendjemand anderen beschämt zu werden. Als der Sohn in das Dorf kam, hatte er sich bereits vollkommen mit dem Vater ausgesöhnt. Nun, ich kann euch nicht sagen, wie sehr das die Zuhörer schockiert hätte. Und als ob das noch nicht reicht, lesen wir, und er küsste ihn, kataphileo, wiederholt, immer wieder, auf die Mundwinkel, auf die Wangen, überall. Das ist erstaunlich. Erkennt ihr, wie enthusiastisch Gott ist, einen Sünder zu empfangen? Er wird durch den Schmutz rennen und die Schande auf sich laden. Er wird den Sünder mit all seiner Kraft umarmen und den Kopf des Sünders mit Küssen übersehen. Nun, manche Menschen denken, Gott sei ein widerwilliger Retter. Nein, das ist nicht so. Der Sohn ist bereit, die Füße seines Vaters zu küssen, aber sein Vater küsst den Kopf. Das ist eine Geste der Akzeptanz, der Freundschaft, der Liebe, der Vergebung, der Wiederherstellung und der Versöhnung, all das. Und all das, bevor der Sohn ein einziges Wort sagt. Was kann er sagen? Er ist da und das reicht als Zeichen, um seinen Glauben an den Vater und seine Buße auszudrücken. Er kam und wusste, dass er sich der Gnade des Vaters hingeben und bereit sein musste, die Schande auf sich zu nehmen. Und er kam. Das ist, Leute, radikal, vollkommen unorthodox. Und deshalb auch vollkommen unerwartet. Und hier hält die Geschichte eine gewaltige Überraschung bereit. Der Vater gibt nach, demütigt sich aufgrund seiner tiefen Liebe zu seinem Sohn und kommt ganz von seinem Haus zum Dreck des Dorfes hinunter, rennt durch die Schmach und Schande, die er auf sich lädt, wirft seine Arme um den reumütigen, gläubigen Sünder, der in seinem dreckigen Lumpen zu ihm kommt. Und dieser Vater tat genau das, was Jesus tat. Genau das tat Jesus. Er kam in unser Dorf, um Spießruten zu laufen, die Schande auf sich zu laden, die Beschimpfung und den Spott zu tragen, um uns zu umarmen und zu küssen und sich mit uns zu versöhnen. Der Schock ist, all das ohne jegliche was? Ohne Werke. Es gibt keine Werke. Das ist der Schock. All das geschah aus Gnade, wie der nächste Vers verdeutlicht. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel oder bis zum Himmel. Und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ende der Rede. Der Sohn ließ er hier etwas aus. Was ließ er aus? Geht einmal zurück in Vers 19. Er ließ das Ende aus. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Warum? Er ließ das völlig aus. Er hat das nicht gesagt. Das hatte er sich vorgenommen, aber er lässt es aus. Leute, es gab keine Notwendigkeit für seine Werke. Er hat die Gnade gerade empfangen. Das ist der Schock. Der Vater ist so eifrig, er empfängt und umarmt und versöhnt sich mit dem Sohn, bevor dieser irgendetwas sagen kann. Aber als der Sohn spricht, lässt er den Teil über die Werke aus. Vollkommene Buße, vollkommener Glaube und keine Werke. Warum? Weil er bereits als Sohn empfangen wurde. Er hat bereits Vergebung empfangen, er hat bereits Gnade empfangen, er ist bereits versöhnt, seine Buße ist echt, sein Glaube ist echt und sein Vater antwortete mit kompletter Vergebung und Versöhnung. Der Sohn weiß, ich muss mir den Weg nicht zurückarbeiten. Er hat mich umarmt, er hat mich geküsst, er hat die Schande von mir genommen. Eine schändliche Forderung, eine schändliche Rebellion, eine schändliche Buße, ein beschämender Empfang durch den Vater in den Köpfen der Juden, führten zu einer beschämenden Versöhnung. Lass uns zu Vers 22 gehen. Das ist der letzte kleine Abschnitt über den Vater. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand und zieht es ihn an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Und hier werden wieder die Augen gerollt. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, der Vater ist schamlos. Er ist schändlicherweise gerannt und nun überhäuft er seinen Sohn, mit dem er sich ausgesöhnt hat, schamlos mit Segnung. Das würden sie überhaupt nicht verstehen. Es war absolut verblüffend, dass ein Vater seine eigene Ehre nicht besser schützen würde. Er gibt ihm drei Dinge. Erstens ein Gewand, zweitens ein Ring und drittens Sandalen. Sie alle verstanden die Implikationen dieser Gaben. Alle von ihnen. Sie hätten erwartet, dass der Vater bestenfalls zum Sohn gesagt hätte, na gut, ich möchte dir vergeben. Vielleicht musst du nicht ein Leben lang dafür arbeiten, aber ich möchte dich für ein oder zwei Jahre beobachten und sehen, was in deinem Leben so vor sich geht und ob du wirklich Buße getan hast und ob du wirklich meinst, dass du wieder mit mir Versöhnung willst oder versöhnt sein willst. Aber davon ist hier nichts zu sehen. Es gibt vielmehr eine Dringlichkeit. Hier muss man sich vorstellen, der Vater kommt aus dem Haus, rennt entlang der staubigen Straße in der Stadt. Hinter ihm sind die Sklaven, die ihm nachrennen und herausfinden wollen, wo er hinläuft und warum er dahin läuft. Und sie wissen, er sollte das nicht tun, aber sie kommen alle mit, weil sie seine Diener in seinem Haushalt sind. Und schließlich kommt er bei einem Sohn an, um dessen stinkende Gestalt zu umarmen und küsst ihn überall und dreht sich zu den Sklaven um, die zu diesem Zeitpunkt zusammen mit ihm nach Atem ringen. Und dann sagt er, schnell, tachu, schnell, eifrig, eilig, ohne Verzug, holt das Festgewand. Kein Vater würde so handeln. Denn wisst ihr, jeder Adlige hatte ein Festgewand, so wie ihr auch eins vielleicht habt zu Hause und ein Kleid oder einen schönen Anzug für große Anlässe. Nun, die Familien in jenen Tagen hatten ein Festgewand und das war das schönste Gewand, das am besten verarbeitet war. Im Griechischen steht das sogar da. Es wird dort Stolen ten Proton genannt. Das bedeutet vornehmstes Gewand, das höchstrangige Gewand, die höchstrangige Stola, Stolen oder das höchstrangige Gewand. Und der Vater legt es dem Sohn an. Und dann steckt er einen Ring an seinen Finger, das würden sie alle verstehen. Aber auch das wäre wieder verblüffend, denn ein Ring war ein Siegelring und trug das Familienwappen oder Siegel. Wenn man einen Ring in geschmolzenes Wachs auf ein Dokument drückte, war das eine Authentifizierung des Dokumentes und verlieh diesem Autorität. Wo immer man dieses Siegel aufdrückte, daran war man gebunden. Und die Tagelöhner waren barfuß und die Diener waren barfuß und nur Herren und Söhne trugen Schuhe und Sandalen. Sie verstanden, was er hier sagt. Das ist vollkommene Ehre der Sohnschaft. Er erweist ihm Ehre, indem er dieses Gewand um ihn legt. Übrigens, das Gewand gehörte dem Vater. Es war das Gewand, das dem bedeutendsten Familienmitglied gehörte. Und das war in dieser Umgebung ganz besonders wichtig. Bei den wichtigsten Anlässen wurde es getragen. Der Vater steht kurz davor, diese größte Feier auszurufen, die es je in der Familie und der Geschichte dieses Dorfes gegeben hat. Und er gibt das Gewand weg, das er in der Regel selbst tragen würde. Auf diese Weise sagt er dem Sohn, alles, was ich habe, gehört dir. Das ist, als würde er sagen, das Beste, was ich habe, gehört dir. Das Beste von allem, was ich habe, gehört dir. Wie durch das Gewand symbolisiert. Es ist sogar noch mehr als das. Du bist jetzt wieder willkommen, wiederhergestellt als ein Sohn. Es ist, als ob der König sein Gewand an den Prinzen gibt. Ein weiterer selbstentleerender Akt des Vaters, der den Sohn in sein eigenes prächtiges Gewand kleidet. Leute, kein Vater würde das tun. Und wieder scheint der Vater sich keiner Gedanken um seine eigene Ehre zu machen. Aber seht ihr, sie verstehen nicht, dass Gottes Ehre in seiner liebevollen Barmherzigkeit und Vergebung steckt. Alles, was sie kennen, sind nur Werke und sein Gesetz. Er kommt in stinkenden Lumpen, dreckig und niemand sollte ihn je so sehen. Das ist das Bild. Er kam ohne alles, er kam nicht mit einem Koffer, er kam in seinen eigenen stinkenden Sachen. Er war nur mit Mühe und Not nach Hause gekommen, er hatte nichts und so kommt der Sünder. So kommt der Sünder vor Gott. So sind wir alle vor Gott gekommen, ist es nicht so? Weil Gott die Gottlosen rechtfertigt, Römer 4, Vers 5. Wir kamen ohne irgendetwas. So kommen wir einfach, wie wir sind. Verdorben, wie wir sind, kommen wir zu Gott. Und das ist genau die Art von Sache, die Jesus mit diesen Sündern tut. Das ist die Art von Sache, genau die Sache, die die Pharisäer und Schriftgelehrten sich weigern, als Handlung Gottes zu sehen. Sie weigern sich, es als Werk Gottes zu sehen. Aber es ist das Werk Gottes. Es ist das Werk Gottes, dem reumütigen Sünder alles, was er hat, sofort zu geben. Nicht erst nach einem gewissen Zeitraum, sondern sofort. Und dann praktiziert der Vater hierbei etwas, was historisch als Nießbrauch, nicht Missbrauch, Nießbrauch bezeichnet wird. Vielleicht habt ihr das Wort mal gehört. Nießbrauch ist ein Begriff, der das Recht ausdrückt, Kontrolle über Eigentum auszuüben, das unwiderruflich dem ältesten Sohn übergeben wurde. Obwohl der Vater diesen Teil des Vermögens bereits unwiderruflich dem ältesten Sohn gegeben hat, der noch bei ihm wohnt, kann der Vater das Nießbrauchrecht anwenden, um es nach eigenem Ermessen zu nutzen. Und zwar, weil er immer noch der Patriarch der Familie ist. Er hat die Autorität, das zu tun. Und so meldet er effektiv einen Anspruch auf alles an, das potenziell dem älteren Sohn gehört. Und sagt zu dem jüngeren Sohn, es gehört alles dir. Und sie würden sagen, wie kannst du dieses Kind für sein Verhalten belohnen und dafür, wie er Sachen von dem in Anspruch genommen hat, der zu Hause geblieben ist? Das ist die Frage. Auch das entzieht sich wieder ihrem Verständnis. Aber genau das ist es, was der Vater sagt. Der ältere Sohn hätte dieses Gewand getragen. Der ältere Sohn hätte dieses Gewand wahrscheinlich erstmals bei seiner Hochzeit getragen. Denn dann wäre das Gewand herausgeholt worden. Das war das größte Ereignis, das in einer Familie stattfinden konnte. Die Hochzeit des älteren Sohnes. Er hätte es getragen, aber jetzt hat der jüngere Bruder es. Der ältere Sohn hätte in der Lage sein sollen, stellvertretend für seinen Vater zu handeln, weil er dessen Ring gehabt hätte und so in der Lage gewesen wäre, alle Dokumente authentisch zu unterzeichnen, die mit dem Besitztum der Familie zusammenhängen. Das ergibt keinen Sinn. Man belohnt nicht jemanden, der so etwas tut. Man belohnt denjenigen, der zu Hause geblieben war. Ist es nicht so? Falsch. Schnell, ohne zu zögern. Nicht einmal den Bruchteil einer Sekunde legt er ihm das Gewand an. Niemand wird ihn je wieder in Lumpen sehen. Und übrigens, er sagt nicht zum jüngeren Sohn, warum gehst du nicht erstmal nach Hause und badest? Nachdem ich dich umarmt habe, habe ich festgestellt, dass du es bitter nötig hast. Nein, er sagt es nicht. Er handelt mit ihm wie mit einem Prinzen. Er sagt, achtet darauf, was er zu seinen Sklaven sagt. Holt das Gewand, legt es ihm an, nehmt ihn mit, säubert ihn, behandelt ihn wie einen König, behandelt ihn wie einen Prinzen, steckt den Ring an seine Hand, zieht ihm Sandalen an die Füße, als sei er königlicher Abstammung. Und auch das sprengt natürlich wieder die Vorstellungskraft. Die Botschaft ist unmissverständlich. Vollkommene Aussöhnung, volle Rechte, volle Privilegien, Ehre, Respekt, Verantwortung als Sohn. Die ganze Menge wäre vor Unglauben einfach total schockiert gewesen. Das ist das komplette Gegenteil dessen, was sie erwartet hatten. Und dann gibst du ihm nicht nur das Gewand, was ihm effektiv die Ehre in der Familie verleiht, du gibst ihm den Ring, der ihm die Autorität verleiht, in Bezug auf alle Besitztümer, Vermögenswerte und Schätze der Familie zu handeln. Alle Besitztümer der Familie können von dem, der den Siegelring hat, verschoben werden. Ist dir das gar nicht bewusst? Wow. Aber er hat die Autorität, stellvertretend jetzt für seinen Vater zu handeln. Er hat die Autorität, die Ressourcen der Familie zu veräußern. Es gibt keine Wartezeit. Hier gibt es keine Bewährungszeit. Hier gibt es keine Wiedereintrittszeit. Es gibt keine Einschränkung der Privilegien. Es ist uneingeschränkte Sohnschaft auf höchster Ebene. Sie kommt prompt. All das hätte auf den ältesten Sohn übergehen sollen, Sandalen an seinen Füßen, ein Zeichen, dass er jetzt der Herr ist, kein Tagelöhner, nicht einmal ein Sklave. Er ist der Herr, er hat Autorität, er hat Ehre, er hat Verantwortung, er hat Respekt. Er ist ein Sohn mit allen Rechten, der stellvertretend für seinen Vater handeln kann und das Recht hat, auf sämtliche Familienschätze zuzugreifen. Wow. Wie lautet die Botschaft hier? Gnade und Barmherzigkeit triumphieren über die schlimmste Sünde. Die Geschichte bedeutet nicht, dass jeder Sünder so tief sinkt wie dieser. Aber wenn sie es tun, triumphiert Gnade noch immer. Das ist ein völlig neues Konzept, das Sie hier verstehen müssen. Ein völlig neuer Gedanke, unverdiente Vergebung, unverdiente Sohnschaft, unverdiente Errettung, unverdiente Ehre und Respekt, Autorität. Ein Sohn mit allen Rechten, ohne jede Wiedergutmachung und ohne jegliche Werke. Diese Art von überströmender Liebe, diese Art von Gnade, die einem reumütigen Sünder beschert wird, ist in einem legalistischen Kopf, Leute, eine groteske Vorstellung. Das ist etwas Abscheuliches. Und dann wechselt die Aufmerksamkeit vom Sohn zum Vater und hier sehen wir schamlose Freude in Vers 23. Der Vater hält nicht zurück, er kennt keine Scham, er ruft die größte Party aus, die es je gegeben hat. Bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Jede Familie, die Tiere hatte, hätte, wenn es sich um eine adlige, wohlbetuchte Familie handelte, wie diese es offensichtlich war, ein besonderes Kalb gehabt, das sie mästen würden. Das griechische Wort für mästen entspricht im Originaltext übrigens dem Wort für Korn und Mais. Das ist ein Kalb, das mit Korn gefüttert wurde, das besonders gutes Kalbsfleisch war das. Und sie hielten dieses Kalb für Anlässe wie die Hochzeit des älteren Bruders oder den Besuch besonders bedeutender Würdenträger, irgendein sehr bedeutendes Ereignis bereit. Das hier war es. Das ist das Größte, was aus der Sicht des Vaters je in der Geschichte, der Familie oder im Dorf geschehen ist. Das ist es. Und hier haben wir das Bild des Himmels. Freude. Nur ein verlorener Sünder kehrt heim und Gott feiert ein Riesenfest für ihn. Bringt das gemästete Kalb, dieses mit Korn ernährte, besonders gute Kalb und schlachtet es. Die Schlachtung wurde vorgenommen und das Abendessen später an diesem Abend vorzubereiten. Das Tier war lange vorher ausgewählt worden, gefüttert, gepflegt und für diesen besonderen Anlass gehalten. Fleisch wurde zu Zeiten Jesu übrigens sehr selten im Nahen Osten gegessen. Aber das war die größte aller Feiern. Lasst uns essen und feiern. Lasst uns essen und fröhlich sein. Übrigens, ein Kalb wie dieses konnte bis zu 200 Menschen sättigen. Und das sollte es auch, denn jeder im Dorf würde dort sein. Es wäre eine Beleidigung der Dorfbewohner, ein ganzes gemästetes Kalb zu haben und nicht jeden einzuladen. Und es musste alles auf einmal aufgegessen werden. Diese Sachen wurden nicht konserviert oder im Kühlschrank gesteckt. Diese Sachen wurden nicht aufbewahrt. Jeder kam und feierte mit. In Vers 6, als er das Schaf auf den Schultern des Hirten zurückbrachte, rief er seine Freude zum Nachbarn aus und sagte, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden. Und in Vers 9, als die Frau die Münze fand, rief sie ihre Freunde und Nachbarn, freut euch mit mir, denn ich habe die Münze gefunden. Und der Vater, der den Sohn gefunden hatte, rief, freut euch mit mir. Ich habe meinen Sohn gefunden. Vers 24 besagt, denn dieser, mein Sohn, war tot. Erinnert ihr euch, dass ich euch gesagt habe, als der Sohn wegging, hätten sie was? Ein Begräbnis gehabt. Er war tot. Es war, als sei er tot. Er hatte seinen Vater tot gewünscht und deshalb behandelten sie ihn, als ob er tot sei. Und derjenige, der tot gewesen war, war zum Leben erwacht. Wer hatte ihn zum Leben erweckt? Wer gab ihm sein Leben zurück? Hatte er es sich wieder verdient? Nein, er hat es nicht verdient. Sein Vater gab es ihm zurück mit allen Rechten und allen Privilegien. Er war verloren, aber er sorgte dafür, dass er gefunden wurde. Aber wer sorgte dafür, dass er gefunden wurde? Wer umarmte und küsste ihn und machte ihn uneingeschränkt zum Sohn? Sein Vater. Und sie begannen zu feiern. Das hier ist weniger die Feier des Sohnes, es ist die Feier des Vaters. Das Fest ehrt den Vater. Es ehrt den Vater für das, was er getan hat. Es ist der Vater, der ihm sein Leben zurückgab. Es ist der Vater, der ihn zum Sohn machte. Es ist der Vater, der ihn im Segen wiederherstellte und durch barmherzige Vergebung und gütige Liebe annahm. Und das ganze Dorf kommt, um sich mit einem schamlosen Vater zu freuen, der seine eigene Barmherzigkeit und seine eigene Gnade feiert. Der Vater hat eine bis dahin nie gekannte Freundlichkeit, Güte, aufopfernde Liebe und aufopfernde Gnade an den Tag gelegt. Der Sohn, der tot war, sozusagen buchstäblich im Griechischen, ist wieder lebendig. Derjenige, der verloren war, ist gefunden. Der Sohn hat ein neues Leben, einen neuen Status, eine neue Einstellung. Er hat zum ersten Mal eine echte Beziehung mit einem liebenden, vergebenen Vater, der ihn zum Erben all seiner Besitztümer eingesetzt hat, mit dem er sich ausgesöhnt hat, dem er im Gegenzug bereitwillig seine Liebe und seinen Dienst erweisen wird. Der Sohn vertraut dem Vater sein Leben an und der Vater vertraut seinem Sohn seine Ressourcen an. Der Sohn ist endlich zu Hause. Er ist im Haus des Vaters. Die Aussage am Ende von Vers 24 ist wunderbar. Und sie fingen alle an, fröhlich zu sein. Wisst ihr was? Diese Party hat nie ein Ende. Darum geht es im Himmel. Es ist eine endlose Feier der Gnade eines liebenden Vaters gegenüber reumütigen, gläubigen Sündern. Das ist die Ewigkeit. Die Freude des Himmels wird nie enden, wenn ein Sünder heimkehrt. Nur ein Sünder gibt es unendliche Party im Himmel. Was ist also abschließend die Moral? Ich möchte euch ein paar Punkte in Erinnerung bringen. Gott empfängt den reumütigen Sünder, der bußfertig und gläubig zu ihm kommt. Die Schrift sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er ist voller Barmherzigkeit. Es gibt einen Thron der Barmherzigkeit, vor den wir gehen können, um Gnade zu empfangen. Gott gewährt uns vergebende Gnade in überströmendem Maße. Gott ersetzt die dreckigen, stinkenden Lumpen des Sünders mit einem Gewand der Gerechtigkeit, seinem Gewand. Und der Prophet Jesaja sagt, er kleidet uns mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Gott gibt dem Kind seiner Liebe Vergebung, Ehre, Autorität, Respekt, Verantwortung, vollen Zugriff auf alle seine Schätze und das uneingeschränkte Recht, ihn zu repräsentieren. Wie Hildegard heute Morgen auch gesagt hat, Botschafter an Christi Stadt. Wir kommen zu den Menschen um uns herum und bringen ihnen die Schätze Gottes als seine Botschafter. Gott ist beinahe ungeduldig in seinem Wunsch, uns etwas zu geben. Er rennt, um uns zu umarmen, er rennt, um uns zu küssen, legt uns schnell das Gewand an, steckt ihm schnell den Ring auf und zieht ihm die Schuhe an. Er will, dass alles, was er hat, dem bußfertigen Sünder gegeben wird, und er will die Party sofort beginnen lassen und ruft alle, die im Himmel wohnen. Und er will alle einladen, ihn als den versöhnlichen Vater zu feiern, der einen reumütigen Sohn willkommen heißt. Gott behandelt den Sünder, als sei er königlicher Abstammung, macht ihn zum Erben und zum gemeinsamen Erben mit Jesus Christus. Und Gott hält seine himmlische Feier für jeden Sünder ab, der zu ihm kommt. Und diese Feier hört niemals auf. Und schließlich, hört mir zu, freut Gott sich nicht, weil das Problem auf der Welt gelöst wurde. Der Himmel ist nicht da oben und sagt, nun, wir möchten hier oben feiern, aber es passiert so viel, das nicht gut ist. Wir können die Party erst beginnen, wenn die Dinge sehr viel besser werden, als sie es jetzt sind. Sie sind nicht da oben und sagen, es gibt so viel Leiden in der Welt, so viel Trauma, so viel Schmerzen und so viel Enttäuschung. Es gibt so viel Bedrängnis in der Welt. Wow, wir hätten gerne eine Party, aber wir können dieses ganze Problem einfach nicht bewältigen. Nein. Gott schiebt die Party nicht auf die lange Bank. Für irgendein großes Ereignis, wenn 10.000 Leute in irgendeinem Stadion irgendwo gerettet werden. Nein, die Party beginnt, wenn wie viele Sünder Buße tun? Ein Sünder. Und jedes Mal feiert Gott diese Party. Und je mehr Menschen der Herr täglich rettet, je ausgedehnter wird die Party, je mehr wird sie bereichert und die Engel und die erlösten Heiligen preisen Gott dafür, dass er ein so gütiger und versöhnlicher Vater ist. Nun, wir müssen uns fragen, welchen Beitrag leisten wir zu der Party? Erstens, wenn ihr kein Christ seid, ist es Zeit, die Liebe des Vaters zu empfangen, der darauf wartet, dass ihr zu ihm zurückkehrt. Aber für diejenigen unter uns, die Christen sind, verfolgen wir die Freude Gottes, indem wir alles tun, um sein herrliches Evangelium der Vergebung zu den Menschen zu bringen. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Nun, einige Menschen verstehen das nie. Das sind religiöse Menschen, die es nicht verstehen. Die Pharisäer hassten die Vorstellung, dass der Vater einen Sünder so behandelte. Und wir werden ihre Reaktion nächstes Mal erleben. Lasst uns zusammen beten.